Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold.
Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute mit einer weiteren Folge unserer Reihe Basics, also Grundlagen, Grundfragen. Und die Frage, die wir stellen, ist Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wer ist das? Wenn Sie im Internet schauen und versuchen, sich zu informieren, werden Sie vor allen Dingen zweierlei finden. Die einen sagen, die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine moderne, demokratiekonforme Form des Islams, die in Deutschland schon lange zu Hause ist. Und die anderen sagen, ja, das stimmt irgendwie, aber man darf nicht vergessen, es handelt sich um eine Sekte und eine mit gefährlichen fundamentalistischen Ansichten. Wir wollen heute dieser Frage und vielen anderen Fragen auf den Grund gehen und ich habe eingeladen, den Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Hannover und begrüße herzlich Jawad Ahmad.
Danke.
Hallo. Schön, dass das klappt. Ein paar Worte zu Ihnen. Wir kennen uns hier aus dem hannoverschen interreligiösen Gespräch vor allen Dingen. Sie sind seit jetzt 4 Jahren Imam hier in Hannover und waren vorher schon 2 Jahre Imam woanders in Deutschland, haben davor, ich fange mal hinten an sozusagen, studiert an der Ahmadi-Hochschule südlich von Frankfurt in Riedstadt, also Theologie kann man sagen, Theologie.
Und Sprachwissenschaften, genau.
Ja, studiert. Und gebürtig kommen Sie aus Pakistan, eigentlich sind mit 12 Jahren geflohen.
Ja, wegen religiöser Verfolgung, die in Pakistan sehr präsent immer noch ist.
Ja, also der pakistanische Staat verfolgt die Ahmadiyya-Muslime.
Ja, also es ist im Grundgesetz verankert, ja, dass wir keine Religionsfreiheit genießen und auch keine Wahlen nicht teilnehmen dürfen,
obwohl sie Muslime sind oder sich so verstehen. Da sind wir im Grunde schon mitten ja, im Streit. Wie geht das, dass ein Staat, der sehr stark islamisch ist, eine Gruppe, die sich für die, also sehr islamisch hält jedenfalls, verbietet? Was steckt da dahinter?
Das sind ja auch die Gebete sind die gleichen, die Tradition, also die Gebräuche sind die gleichen und so weiter. Das Problem ist, gibt es 2 große Gründe dafür. Einmal sehen wir den religiösen Aspekt, also das heißt die religiösen theologischen Unterschiede, die klein sind, also vor allem für einen Außenstehenden, der nicht muslimisch aufgewachsen ist, würden die vielleicht sehr klein sein oder klingen. Und dann gibt es natürlich den politischen Aspekt.
Wenn ich Sie unterbrechen darf, das heißt faktisch, wenn ich in die Moschee gehe, in eine normale, also sunnitische Mainstream-Moschee und sehe, wie die Leute beten und was die da machen und was sie feiern, und zu Ihnen gehe, gibt es keinen Unterschied?
Nee, Sie werden keine, also ich werde genauso eine Kopfbedeckung haben. Ja. Ich werde genau das Gebet genauso verrichten. Ja. Die Korane, die dort stehen, werden die gleichen sein.
Die gleichen Korane wie in allen anderen.
Und die Frage, die Fragen, die gestellt werden und die ich beantworte als ein Ahmadi-Muslim und ein Nicht-Ahmadi-Muslim, werden in den meisten Fällen immer sehr, sehr gleich sein. Ja. Außer es gibt da Interpretationsräume, was man sehr kennt aus Islam, dass man sagt, die einen interpretieren es so, die anderen interpretieren es so.
Klar, das gibt es immer. Also wo ist der Punkt, der diesen Streit so bitter macht, dass sie regelrecht verboten und dann schwer diskriminiert werden in Pakistan?
Das ist dann der politische Aspekt, der dazu kommt. Wenn Sie die Ahmadis, die Gemeinde wurde 1889 gegründet, das ist aber sehr religiös typisch, dass wenn ein Prophet sagt, dass er ein Prophet Gottes ist, oder die Prophezeiungen schon vorhanden sind und er ist der ersehnte Messias jetzt oder der Anspruch, der dort dann existiert, wird immer verfolgt. Also diese Verfolgung, die haben wir bei Jesus gesehen, bei Moses alaihissalam gesehen, die haben wir bei heiligen Propheten gesehen gehabt. Und so war es auch bei Hazrat Mazharullah Ahmad, der Gründer der Gemeinde. März 1889, die Gemeinde wurde gegründet. In einem ganz kleinen Dorf war das in Indien gewesen, in Guardian. Und dort gab es sehr viele, das war ja noch die Kanaliarzeit.
Also damals Indien, heute Pakistan, ja.
Guardian ist immer noch in Indien. Genau, in Punjab ist das. Ja. Der Punjab hat 2 Teile jetzt. Also es gibt den indischen Punjab, das sind, wo die Sikh hauptsächlich herkommen. Ja. Deswegen werden Sie auch sehen, der auch jetzige Khalif hat immer eine Bedeckung, die eher diesen den Sikh, also diesen Turban, den man eigentlich trägt, dass es da diese Ähnlichkeit hat. Vor allem, wenn man bei Hazrat Mazharullah Ahmad schaut, er hat das sogar noch genauso wie die Sikh
Ja, das, mit diesem strengen Turban.
Genau, diese Form des Turbans ist sehr ähnlich. Und dann gibt es diesen pakistanischen Punjab. Und das war ja noch Kolonialzeit gewesen, die Briten. Das heißt, da gibt es dann viele religiösen Gemeinschaften. Also es gibt dann die Christen, und die auch noch sehr streng waren und sehr viel politischen Einfluss hatten und so weiter. Dann sehen wir die Hindus. Und dann sehen wir auch die Muslime. Und diese Verfolgung hat da schon ganz leicht angefangen und wurde immer stärker, umso größer die Gemeinde wurde. 1908 ist er dann selbst verstorben. Und dann gibt es ein Khalifensystem. Wir hören das Wort Khalifat immer. Khalif bedeutet eigentlich arabisches Wort, ganz einfaches Wort, Nachfolger. Mhm. Und dieses Khalifensystem hat danach angefangen. Und das wird, könnte man für einen Außenstehenden, um das sich vorzustellen, wie bei den Katholiken. Also es wird, der Nächste wird ernannt. Und wir sagen, dass es durch Gott geschieht. Also dass der Gott die Menschen, die in dieser Komitee sind, hilft, einen Menschen zu wählen, der dann die Gemeinde führt. Und die Gemeinde wird durch einen Kalifen seither schon geführt.
Wenn Sie das so sagen, überhaupt ist ja das System sehr ähnlich dem römisch-katholischen System, habe ich den Eindruck. Der Kalif wird gewählt, indem sich die weltweit wichtigsten Leute in einem Raum versammeln und aus ihrer Mitte jemanden wählen. Ist das richtig so?
Ja. Nicht ihrer Mitte, also es kann x-beliebig
sein. Könnte irgendjemand sein, aber in der Regel befindet sich die Person im Raum.
Ich weiß nicht, ob das die Regel ist.
Ja, jedenfalls ein sehr ähnliches Verfahren, wie es in der katholischen Kirche üblich ist, wo man dann diese...
Genau, weil vor allem der jetzige Kalif, der war ja zum Beispiel sehr lange Zeit lang in Ghana gewesen und so weiter, hat einen ganz andere Posten getragen und ja... Aber wenn wir da nochmal zurückgehen, also die Gemeinde ist dann, irgendwann gab es dann diese Teilung zwischen Pakistan und Indien und die Ahmadis haben den muslimischen Teil als ihre Heimat gesehen. Natürlich gab es auch diese Verfolgung dort, aber das war nicht der primäre Grund, warum die Gemeinde dorthin dann ausgewandert ist. Also die Zentrale der Gemeinde ist von Indien dann nach Pakistan. In Rabwa, eine eigene Stadt, wurde gegründet und am Anfang... Also die religiöse Verfolgung war immer schon da gewesen, aber man hat dann die Mitglieder, der oberste Gerichtshof in Den Haag, der Präsident der oberste Gerichtshof in Den Haag war ein Ahmadi-Muslim gewesen, Sir Zafrullah Khan, Außenminister Pakistans ist er auch gewesen. Dann haben wir den ersten Nobelpreisträger, Dr. Abdussalam, in Physik hat er geholt gehabt. Also das, da waren sehr viele, und es gibt sehr viele auch im militärischen Bereich, politischen Bereich, große Akteure gewesen. Wir sehen, dass die Ahmadis in diesen Bereichen sehr erfolgreich waren, wegen auch der religiösen Klarheit auch, also dass man sich nicht mehr irgendwelchen fundamentalen Richtungen abgedriftet ist oder ganz komische Vorstellungen hatte, sondern für uns Ahmadis war es immer klar gewesen, Religion und diese weltlichen Sachen, die gehen Hand in Hand, also das beide hat seinen Platz und wie kanalisiere ich bestimmte Entscheidungen und so weiter, wie diese Klarheit war immer schon da gewesen und das war der Grund auch, warum die politische Verfolgung dann angefangen hatte. Man wollte den Ahmadi-Muslimen allgemein auch diesen Platz wegnehmen, diese Bühne wegnehmen. Sie werden in heutigen pakistanischen Büchern nichts über den ersten Nobelpreisträger lesen.
Die werden einfach verschwiegen.
Ja, genau.
Also ich höre recht, Sie sagen, die Klarheit der Religion hilft dazu, dass diese Männer so berühmt wurden, wie sie wurden. Also
in weltlichen Aspekten auch ihren Erfolg sehen konnten.
Ja, und auch die Verbindung des Islam mit der Moderne als Besonderheit.
Genau, das meine ich ja. Genau, dass diese Klarheit immer vorgeherrscht hat. Für uns war nie die Frage, wenn ich mich so kleide, ist das dann, bin ich dann schon zu modern oder bin ich das? Sondern ich verstehe, welche Kleidung, was für eine Rolle das überhaupt in der Islam spielt. Das heißt, die Frage wird immer für mich beantwortet oder diese Klarheit habe ich. Dementsprechend kann ich meine Entscheidungen treffen und bin nicht isoliert. Also Sie werden nicht sehen, dass wir... Das wird vielleicht auch noch Ihre Frage irgendwann sein, dass Sie fragen, was ist denn mit dieser Moderne und warum wird das, Sie haben das ja auch gesagt gehabt, dass die manche Menschen die Ahmadiyyat als oder die Ahmadiyya-Gemeinde als etwas Modernes wahrnehmen, die anderen sagen, es ist anders. Und das liegt daran, dass die Moderne von jedem anders definiert wird. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo wo man vielleicht sogar sagen würde, modern bedeutet nicht religiös sein. Religion ist etwas, was der Vergangenheit angehört.
Das ist sehr strittig in der Fachwelt.
Ja, genau. Genau. Das ist, und das ist dann die Interpretationssache, halt, ne? Was man als modern betrachtet, wie modern man eine, wie betrachtet man allgemein eine moderne Gesellschaft.
Und für Sie heißt da moderne, also man studiert Naturwissenschaften und so weiter und verteufelt das nicht und sagt, das geht uns nichts an. So habe ich es verstanden, sondern die Leute studieren auch.
Islam war das aber immer schon so gewesen. Also wenn wir, also da gibt es ja die großen Vordenker, die Blütezeit, die goldene Zeit des Islams. Also wenn wir damit beschäftigen, das war ja voll mit Wissenschaft gewesen. Ja. Und das, da war es, da gab es nie Streitigkeiten. Also man wusste, dass diese fortgeschrittene Gesellschaft und der Islam sich immer weiter entwickeln, weil der Islam auch das, also für alle Zeit, also so ist die islamische Sagung, dass man sagt, dass der Islam für bis zur Endzeit geht. Das heißt, die Interpretation, die Verse, die können, wenn ich die vor 100 Jahren lese, würde ich die anders verstehen, als ich sie jetzt verstehe. Mhm. Aber man braucht ja eine Rechtleitung und das ist, was in Ahmadiyya vorgegeben ist. Und wir haben einen Kalifen, der uns immer wieder hilft, die Sachen so zu verstehen, die Entscheidungen, die Verse, die, ja, die grundlegenden islamischen Werte, wie wir die zu...
Ja. Also der Kalif garantiert und prägt diese Auslegung des Islam, die in diesem Sinne modern ist. Und Sie haben eben ja eine Abgrenzung vorgenommen und haben gesagt, nicht so wie diese fundamentalen Leute da in Pakistan. Das heißt, für Sie ist die Entwicklung des sozusagen normalen Islam jedenfalls bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Geschichte von Verfall oder Dekadenz oder sozusagen, dass man das Wichtigste vergessen hat?
Das hat schon ein bisschen davor schon angefangen gehabt, weil es gibt ja die Prophezeiung vom heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, Mohammed, wo er sagte, dass der Islam irgendwann einen Zustand annehmen wird, welches genau das, also das, wo man den Abfall sieht, also wo man sieht, dass die Moscheen werden vielleicht voll sein, aber der Glaube wird fehlen. Der Koran wird schön in einem Schrank zum Beispiel liegen, aber die Wörter werden keine Bedeutung mehr haben. Also das wird einfach nur vielleicht eine Ästhetik angesehen. Und das sieht man ja in Islam, ist das ja, und nicht nur in Islam, das sieht man auch bei vielen anderen Religionen, dass die sich sehr verändert haben. Und dann gibt es diese große Prophezeiung, dass der Messias dann kommen wird und die Menschen wieder zu ihrer Religion führen wird und die helfen wird, ihre Religion wieder wahrzunehmen, zu verstehen, worum es überhaupt in Religion geht. Und das wäre, so heißt ja ihre Sendung, dass man die Basis nennt. Und das ist, warum ich überhaupt ein Ahmadi bin, warum ich überhaupt ein gläubiger Mensch bin. Und zwar, dass wir nehmen die Schöpfung wahr, aber wenn wir die Schöpfung wahrnehmen, entsteht automatisch die Frage, wer ist denn der Schöpfer? Und das ist die Frage, die sich alle Religionen und alle Menschen immer schon gestellt haben. Und dann gibt es diese Propheten. Und die Propheten waren die Menschen gewesen, die dieses Erkenntnis erlangt haben und diese Botschaft an den Menschen weitergegeben haben, die noch nicht dort sind. Und deswegen haben wir einen Koran. Ein Koran wird als eine Rechtleitung angesehen. Das heißt, im Koran steht drinne Wege, es ist wie ein, ganz vereinfacht dargestellt, es ist wie ein Navigationssystem, welches mir sagt, wie soll ich mich dort und dort in dieser, also auf dieser Straße verhalten, damit ich irgendwann mein Ziel erreiche. Und Ziel ist diese Gotteserkenntnis und dieses vollkommene Erkenntnis über Gott zu haben, also seinen Gott zu erreichen. Ja. Und das ist, was im Koran vorgeschrieben ist. Man, heutzutage, wir befinden uns so oft in einem politischen Diskurs, dass wir sagen, warum gibt es im Islam das und das? Und da kommt dann diese Frage, warum ist das so fundamentalistisch oder warum ist das so streng, wird das angesehen? Wir sehen das doch locker. Aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive, wenn ich aber, das ist wie, wenn ich Koran als ein Navigationssystem sehe und ein Navigator, welches mich zu mein Ziel führt und sage, hier und da kann ich auch mal links gehen, obwohl es sagt, ich sollte rechts gehen und die Philosophie wird auch erklärt, warum sollst du rechts gehen? Dann beispielsweise der Islam sagt, du sollst dich von Alkohol fernhalten, dann wird auch die Philosophie mitgeliefert. Warum
Sie haben natürlich, das Bild ist ein schönes Bild, ja. Was ich, glaube ich, noch nie gehört habe. Ich möchte gern darauf einsteigen und erlaube mir den, nicht böse verstehen, den Satz, das Betriebssystem, dieses Navigationssystem, ist natürlich 1400 Jahre alt. Ja. Das heißt, Sie brauchen ja sozusagen ein Update. Wenn wir im Bild bleiben, das Update wird programmiert vom Kalifen, ist es so?
Der Kalif ist derjenige, der uns in dieser... Wenn man, ich weiß nicht, wie man, ob man das so extrem sagen würde, aber ja, es ist jemand, der uns immer wieder, wenn ich eine Frage habe, kann ich an den Kalifen schreiben und er wird mir eine Antwort geben, wie ich das und das machen sollte oder wie ich das...
auch ganz persönlich. Ja, kann das jeder Ahmadi-Muslim?
Jeder Ahmadi-Muslim auf der ganzen Welt. Es gibt Millionen Ahmadis.
Nicht nur die Imame, sondern jeder.
Jeder schreibt.
Sehr gerne, Kalif.
Persönliche Erfahrung, also die Briefe meiner Frau kommen viel früher an als meine manchmal. Also das ist...
Und das sind dann Detailfragen, die Praxis betreffen. Könnten Sie ein Beispiel nennen? Was für Fragen sind das?
Es könnte zum Beispiel eine... Manchmal sind Themen, wo man einfach jemand als Hilfe braucht. Also, dass man sagt, man würde schreiben, also an den Kalifen, Hasul, sagen wir, also ich habe diese und diese Probleme, ich stehe da und davor, wie sollte ich mich denn entscheiden? Es könnte auch der berufliche Werdegang sein, dass man sagt, okay. Ich stehe davor und davor, was ist denn gut für mich. Also, und dann gibt es auch die persönlichen Gespräche, wo ich genau diese Frage auch stelle. Mhm. Und also würde sagen, beispielsweise eine Frau würde sagen, oder meine Frau würde schreiben, ich stehe davor, in diese Businessbranche dort etwa eine Karriere zu machen. Und dann könnte ich aber auch noch in dieser Branche. Und also würde sagen, das andere erfüllt diesen religiösen Zweck viel mehr, weil du dort den anderen Menschen hilfst. Und Islam sagt, du sollst deine Mitmenschen helfen. Also das wäre etwas, was aus religiöser Perspektive viel mehr Nutzen für diese Gesellschaft auch darstellt. Und dann, das hilft den Menschen halt, so ein Guidance zu bekommen.
Das heißt, der Kalif hat eine große Kanzlei, die viele hundert, wenn nicht tausende solche Briefe beantwortet. Ja, genau. Ich stelle mir vor, das ist ja, muss ja eine große Abteilung sein.
Das ist einer seiner sehr großen Aufgaben.
Kann er ja nicht alles selbst schreiben. Ja. Und der Kalif sitzt in London.
Ja, genau. Richtig. Da müssen wir vielleicht sogar wieder zurückgehen. Ja. Genau, und als diese Verfolgung dann sehr stark wurde, also in den 60er, 70er Jahren, wurde das dann in Verfassung wurde das reingeschrieben, dass die Ahmadis als Nicht-Muslime deklariert wurden. Dann hat die Gemeinde, also als die Verfolgung so groß war, dass man von der Auslöschung der Ahmadis gesprochen hatte, da hat die Gemeinde sich dann, also der Kalif sich entschieden, das war 1984 gewesen, von Pakistan nach London auszuwandern, weil in der westlichen Gesellschaft oder auch England, Deutschland die Religionsfreiheit gegeben war. Mhm. Und das waren auch die Jahre gewesen, wo primär die Gemeindemitglieder dann auch ausgewandert sind, weil die Verfolgung viel größer wurde. Also es kann heute auf morgen passieren, dass ich, wenn ich eine große Werkstatt führe etwas führe, dann kann das von mir weggenommen werden. Mhm. Also einfach. Mhm. Ne? Also, und wie man das heutzutage auch sieht, das gibt einfach Mobs. Also es gibt Professoren, die umgebracht werden auf dem Weg nach Hause.
Also es kann wirklich tödlich enden. Für diese Leute sind sie eine Sekte, weil es diesen Messias gibt? Oder was genau ist der Grund diese Ansicht?
Also wir sagen, dass der Messias, wie im Koran drinsteht und Ahadith, also die Überlieferung des heiligen Propheten, bestätigen, dass in dieser Zeit, also wo die Prophezeiungen erfüllt wurden, in dieser Zeit sollte der Messias kommen. Und das sagen nicht nur die Muslime, sondern alle Religionen dieser Welt warten auf einen Messias. Und die Christen sagen beispielsweise, dass es Jesus sein wird, der wiederkommen wird. Mhm. Die Ahmadiyya-Gemeinde sagt, und deswegen machen wir uns die Christen manchmal auch zu Feinde in der Hinsicht, dass wir sagen, es wird nicht Jesus sein, es wird ein Mensch sein, der die gleichen Eigenschaften besitzt wie Jesus, weil Jesus ist tot. Und es gibt ja ein Buch von verheißen Messias, wo er, also Jesus in Indien, wo er schreibt, was seiner Ansicht nach, also wenn ich mit dir rede, unserer Ansicht nach wirklich passiert ist, dass er für die verlorene Schafe Israel zuständig war, er das überlebt hat. Also
Jesus wurde nach Ansicht der Ahmadis nicht gekreuzigt und hat...
Ist nicht auf dem Kreuz verstorben.
Er ist nicht verstorben und ist danach dann nach Indien gegangen. Das ist die übliche Lehre.
Ja, genau. Also in Srinagar würde man heute sagen, ja, so, das ist heutige Indien ist das. Ja. Und diese verlorene Schafe Israels hat er dann, dass man diese Stämme gewesen und so weiter, die hat er dann auch dort getroffen und da gibt es viele Indizien, Beweise, wo ein Mensch hier war, der namens Yus Azaf war und dort gelebt hat.
Damit haben Sie einen Kernwiderspruch zum normalen Islam, für den das eine Irrlehre ist und natürlich auch zum Christentum, für den das eine völlige Verrücktheit ist.
Ja, genau, also weil die Christen und die Muslime, die anderen Muslime sagen, dass Jesus kommen wird. Genauso, also da ist genau gleiche Stimmigkeit, mit dem Unterschied, dass die Christen sagen, dass Jesus am Kreuze gestorben ist für die Sünden und dann aber von Gott hinaufgeholt wurde. Die Muslime sagen, es ist aber davor schon passiert und wir sagen, es ist davor, also es ist nichts von den beiden, es ist genau die Situation, dass er das dort dann überlebt hatte. Also er wurde aufgehängt, er wurde gekreuzigt, aber er hat die Kreuzigung überlebt gehabt und dann hat er seine Mission, für die er gekommen ist, erfüllt. Und nachdem die Ahmadis diese Frage für sich beantwortet haben, was ist mit Jesus passiert, und zwar, dass er aus unserer Perspektive oder unserer Ansicht nach verstorben ist, ist die Frage dann auch ganz klar, wer wird denn der Messias sein?
Und dort in einem Grab liegt in Indien, das man besuchen kann.
Nicht? Ja, genau. Ja. Und damit ist dann auch, haben wir in dieser Hinsicht eine Klarheit, dass wir sagen, okay, dann wer ist denn dann der Messias? Wenn die Prophezeiungen im Erfüllen gegangen sind, wenn der Zustand eingetreten ist, über den immer prophezeit wurde, wenn wir von Endzeit sozusagen reden, wer ist denn jetzt der Messias? Und das ist die Frage und das ist, was die Christen und auch die Muslime sagen. Die sagen, es wird Jesus sein. Jesus wird kommen und die Erlösung dieser Welt sein. Und wir sagen, es ist der verheißene Messias gewesen. Es
ist also der schon gekommen ist. Also ihr Gründer praktisch war dieser Messias. Und im Grunde die ganze Welt sollte dem folgen. Ist das der Anspruch, dass praktisch
Er ist für die ganze Welt da. Ja. Wir sehen ja auch, es gibt ja Millionen Ahmadis. Jedes Land dieser Welt ist Ahmadiyya-Gemeinde schon etabliert. Der Fortschritt der Gemeinde, da braucht man.
Wie viele Millionen sind sie? Wissen Sie das genau?
Nee, die genaue Anzahl auch deshalb nicht, wegen der Verfolgung, vor allem in den arabischen Ländern. Es ist ja, in Pakistan ist es ja auch der politische, also extrem politische Aspekt nochmal, welches dort diese Übersicht nicht zulässt oder wo die Gemeinde auch nicht über die Zahlen so klar Auskunft geben kann, natürlich wegen der Verfolgung und auch in den arabischen Ländern. Wir haben beispielsweise, wenn der Khalif nach Nigeria geht oder nach Ghana geht, da sehen Sie einfach, was für Menschen mehr sind.
Viele Menschen,
100.000 Bereichen, die Gemeinde ist sehr, sehr groß dort. Hier sehen wir oder auch in Indonesien, Malaysia, Indien, Bangladesch, da sind die Gemeinden sehr, sehr groß. Die Gemeinden hier sind sogar relativ in der Hinsicht noch mal klein, also in Deutschland oder in England.
Das heißt, die Gemeinschaft betreibt von allem Anfang an Mission. Würden Sie das so nennen oder haben Sie ein anderes Wort dafür?
Das Missionieren kommt ja eher aus dem, also das kennen wir aus den alten Zeiten, aus dem Christentum, wo man in Afrika diese Missionierung, also es ist schon eher negativ in der Hinsicht konfiguriert. Also deswegen würde ich vielleicht nicht in der Hinsicht sagen, aber unsere Mission ist es schon, also dass wir die Botschaft des Islams oder Ahmadiyyat verbreiten. War immer schon gewesen, so ist auch die Botschaft vor 100 Jahren auch nach Deutschland gekommen, also das durch einen Missionar. Also in Deutschland muss man das Wort als in der Hinsicht als Missionar benutzen.
Also jemand, der den klaren Auftrag hatte, wir schicken dich von Pakistan nach Deutschland,
damit du die Botschaft
verkündest
verkündest
und eine Gemeinde von Ahmadi-Muslimen gründest.
Ja, genau.
In Berlin.
Ja, das war damals ja in Berlin gewesen. Ja. Wir sehen ja die Nur-Moschee in Frankfurt, auch eine sehr alte Moschee. Und dann sehen wir ja auch die Fasel-Moschee in Hamburg. Das waren auch, wo die Gemeinde dann langsam immer gewachsen ist. Ja. Aber die Flüchtlingszahlen, also die Menschen, die wegen religiöser Verfolgung von Pakistan geflüchtet sind, sind dann primär auch vor allem im Frankfurter Bereich.
Mhm. Aber die frühe Geschichte spielt in Berlin in den 20er Jahren, wo es große Pläne gab, eine Moschee zu bauen, mitten in Charlottenburg. Ja. Was dann, wenn ich recht weiß, nicht passiert ist.
Ja, wegen der Inflation auch. Also, ja.
Die finanziellen Zwänge, das Geld ging aus oder war nicht vorhanden.
Ja. Und dann, jetzt gibt es ja die Khadija-Moschee dort. Und das wurde von der Frauenorganisation unserer Gemeinde, also das waren die Spenden der Frauen gewesen, die dann diese Moschee dann erbaut haben.
Das ist die jetzt 2006, 2007, 2008 irgendwann entstanden ist in Pankow, wo es viel Ärger gab damals um die Moschee. Ja.
Also eigentlich hat man ja gedacht, dass es vielleicht der Vergangenheit jetzt angehört und wir sind jetzt ein bisschen moderner und das sollten diese Probleme jetzt nicht sein. Aber wir sehen, in Ostdeutschland haben wir kaum Moscheen und das liegt auch daran, also dass die administratorischen Probleme dort vorhanden sind. Also das heißt, vom Stadt aus schon geblockt. Deswegen auch die Moschee in Hannover. Sie ist sehr, sehr weit ausgelegt.
Auch hier in Hannover. Ja, ich erinnere mich gut, 2006 bei der Gründung der Moschee gab es immer wieder Anfragen, auch an uns. Sind das Terroristen? Was sind das für komische Leute? Nicht, dass es kaum 20 Jahre
her. Es gab sogar die Begründung, dass man sagt, dass eine Moschee könnte das Stadtbild ein bisschen vielleicht zerstören. Ja. Und jetzt viele Politiker kommen in die Moschee und sagen, wir wünschen, die Moschee wäre viel zentraler.
Ja, die Moschee, muss man wissen, steht, also für die Zuhörerinnen und Schauerinnen, die Moschee steht hinter der Autobahn, also hinter der A2. Man muss über eine Brücke drüber in ein Gewerbegebiet und es gibt eine kleine Pointe dabei. Einige wenige hundert Meter neben der Moschee gibt es inzwischen einen Hindu-Tempel.
Ja, und die hatten sogar, deren Gott auf dieser Straße dann entlang gegangen und wir haben den dann Wasser und so weiter hingelegt.
Es gab jetzt zum ersten Mal, hat der Hindu-Tempel eine Prozession gemacht bis zur Ahmadiyya-Moschee und dann wieder zurück zum Tempel. Vielleicht noch eine Sache, damit keine Irritationen entstehen. In Berlin steht ja zugleich die älteste Moschee Deutschland, die bis heute da ist. In Wilmersdorf, die ist auch eine Ahmadiyya-Moschee, aber nicht ihre Richtung, sondern eine andere Richtung.
Genau, eine Abspaltung ist das von Ahmadiyya-Gemeinde, die sich abgespaltet haben. Aufgrund interner Konflikte.
Also schon, es gab in der frühen Zeit schon im Grunde eine Trennung in zwei Wege und ihre Strömung ist heute die Hauptströmung weltweit und die andere ist ziemlich klein.
Genau.
Wo wir gesprochen haben über die Grundlehren. Jesus stirbt nicht am Kreuz, sondern überlebt die Kreuzigung, geht nach Indien, liegt dort in einem Grab, das man besuchen kann. Ihr Gründer ist der Messias, auch für die Christen. Das sind nun grobe Lehrdifferenzen, wo Sie wahrscheinlich bei allen Differenzen, die Christen intern haben, an diesem Punkt werden Sie wenige Leute finden, die gewissermaßen gesprächsbereit sind. Wie geht das dann mit dem interreligiösen Dialog, wenn Sie mit einer solchen, sozusagen, Sie wissen die Wahrheit über Christentum und teilen das auch mit und sagen dem Christentum im Grunde, das ist alles falsch, was ihr da macht. Wie gehen Sie dann rein? Wie ist Ihre Haltung im interreligiösen Gespräch?
Also unsere Haltung ist ja immer sehr offen, weil die Basis, warum wir überhaupt religiös sind, das meinte ich also, wenn wir über die ganz, ganz große Basis reden, ist eigentlich Gott zu erkennen. Und ein Khalif hilft auch, unser Khalif ist nicht unser Gott. Unser Khalif ist unser Khalif, unser spiritueller Meister, könnte man sagen, auf dieser Welt, eine Rechtleitung für uns. Aber Gott ist diese Position und er hilft uns dazu, oder meine Religion, Ahmadiyya, hilft mir dazu, meinen Gott zu erkennen. Und das ist der Anspruch, mit dem wir da reingehen, dass wir sagen, wir alle haben die gleiche Basis. Wir alle sind religiös, weil wir glauben, dass es einen Gott gibt. Und erstmal ist es ja nur der Glaube, der verheißene Messias sagte, bis dieser Glaube nicht zur Realität wird, wird man irgendwann abkommen von seinem Glauben. Weil Glaube alleine reicht nicht aus. Also es muss auch diese Praxis da sein. Das sehe ich beispielsweise, wenn ich von meiner persönlichen Erfahrung reden würde, das sehe ich durch ein Gebet, dass ich sehe, dass dass da jemand, der zuhört. Die Gebete gehen in Erfüllung. Und das ist halt nicht nur dieser Glaubensaspekt, sondern es ist dann der praktische Aspekt. Und das ist, wenn wir einen interreligiösen Dialog führen, auf dieser Basis reden wir, dass wir sagen, wir alle sind gemeinsam, wir alle sind Menschen Gottes. Mhm. Die Unterschiede, sei es die Hautfarbe, sei es unsere Ansicht über Religion, die müssen wir manchmal dann zur Seite legen, die Differenzen auch zur Seite legen. Und wir müssen die ganz tiefe Basis anschauen, warum der Mensch überhaupt auf dieser Welt da ist. Mhm. Und wo ist der Schöpfer? Und wie beantworten wir diese Frage? Und dann gibt es einen Hindu, der würde sagen, so und so erreiche ich Gott oder so kann man Gott erreichen. Und dann ein Christ würde sagen, so und so kann ich Gott erreichen. Und wir Ahmadis sagen, so und so können wir Gott erreichen. Ja. Mhm. Und das ist diese Differenz, die immer schon da war und die auch in Zeiten des Heiligen Propheten da waren. Also wenn wir Medina anschauen, wo es so viele, es gab jüdische Menschen, es gab Christen, die alle zusammen gelebt hatten. Mhm. Und da sehen wir ein Beispiel, dass dieses Zusammenleben immer schon vorhanden war. Die aber durch die Fundamentalen, also
Sie respektieren die Unterschiede, so sehr Sie natürlich der Meinung sind, dass Sie es gewissermaßen besser wissen, wenn ich das jetzt mal sehr plump formuliere. Ja. Ich sage, was mich häufig irritiert hat, es gibt die Koranausgabe des Ahmadiyya-Korans oder eine der vielen, die ich in meinem Schrank stehen habe. Da gibt es noch aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ein langes Vorwort Ihres, glaube ich, zweiten Kalifen, wo er 60, 70 Seiten lang schreibt, was an den anderen Religionen alles falsch ist. Und da stehen Adjektive drin, gerade mit Blick auf Jesus und das Christentum oder auf die Evangelien. Die sind sehr, also wie soll ich sagen, unhöflich, um es jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Also er sagt deutlich alles falsch und so weiter. Wie gehen Sie mit sowas um? Heute gibt es dieses Vorwort nicht mehr, wenn man heute einen Mahdi-Koran geschenkt bekommt oder kauft, ist kein Vorwort mehr drin. Ist das vorbei oder?
Das ist ja genauso wie in Politik. Es gibt eine Partei, die würde sagen, aus unserer Perspektive ist das und das so richtig und das falsch. Aber die Meinung einer Partei würde ja, es belebt ja einen Diskurs. Also wir können ja über Unterschiede reden. Mhm. Wir können unsere Argumente bringen, warum wir das als richtig beachten. Ja. Falsch wäre dieses Extreme zu sein und zu sagen, deine Meinung spielt gar keine Rolle mehr. Okay. Wir nehmen den Anspruch, dass wir vollkommen sind und deine Meinung oder deine Perspektive ist aus jeglicher Perspektive falsch. Also man muss ja verstehen, wo ist denn, wie wir jetzt beispielsweise, wir bringen ja diesen Argument, dass wir sagen, dass Jesus aus, und dann bringen wir die Argumente und die Beweise aus dem Bibel, aus dem Koran dann auch, ja, warum wir glauben, dass Jesus nicht am Kreuze verstorben ist. Mhm. Und natürlich kann man da dann, das ist ja dann der Unterschied. Also
genau, die einen würden es für Beweise.
Genau, und die anderen würden sagen, wir glauben nicht an diese Beweise und wir glauben an das und das. Und das ist dann diese Religionsfreiheit, das sind die Unterschiede, die halt dann existieren. Und
Streit und Differenz, aber die Frage ist natürlich immer, in welchem Ton macht man es dann? Ich kann sagen, dieses Vorwort ist jetzt nicht das, was wir aus meiner Sicht im interreligiösen Gespräch gebrauchen können. Insofern gut, dass es gestrichen ist. Aber die Grundfrage bleibt ja, wie reden wir miteinander? Vielleicht noch einen, bevor wir dann zum Ende kommen, noch eine Frage, die häufig kommt und natürlich kommen muss. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat tritt häufig sehr, ich sage mal, verfassungspatriotisch auf. Es gibt deutsche Fahnen überall, manchmal auf der großen Jahresversammlung, die sie jedes Jahr machen mit 50.000 Menschen.
Waren 42.000.
42.000 war gerade jetzt wieder in der Nähe von Koblenz, irgendwo auf dem Flugplatz, glaube ich.
In Mendig, genau.
Ja. Da bringen Sie 42.000 Leute zusammen. Wie viele Ahmadis gibt es in Deutschland?
Über 50.000.
Das heißt, 4 von 5 kommen dahin?
Ja.
Unglaublich.
Wäre der Khalif gekommen, wäre die Anzahl vielleicht sogar noch höher, weil die umliegenden Ländern, also zum Beispiel aus Belgien, Holland, England auch dann viele kommen.
Ja. Jedenfalls bei dieser Jahresversammlung wird dann häufig mal eine Deutschlandfahne gebildet, so wie im Fußballstadion, dass die Leute rot-schwarz-gold hochhalten und so weiter. Also sehr verfassungspatriotisch. Zugleich gibt es in den Texten immer wieder mal die Rede davon, dass die Scharia ganz wichtig ist und manchmal ist sogar die Rede von einem islamischen Staat, den die Ahmadiyya möchte. Also nicht so verstanden wie der islamische Staat, den wir kennen, aber
die Ahmadiyya-Gemeinde hat immer schon gesagt, dass wir einen Unterschied haben, also die Trennung zwischen Religion und Politik, also die sehen wir immer. Und damit erübrigt sich auch die Frage, dass wir irgendwie eine Herrschaft irgendwie haben wollen und so weiter in Deutschland. zu der anderen Frage, was die Scharia für eine Rolle spielt. Scharia, also Schara'a, ist arabisches Wort, heißt Weg. Ein Weg, welches mich zu Gott führt. Und es gibt keinen Aspekt in der Scharia, wo ich, also ich lebe die Scharia vollkommen oder versuche so gut wie möglich, was in meiner Macht steht, auszuleben, ohne dass ich andere Menschen, deren Rechte wegnehmen muss, dass ich den Staat verändern muss, dass ich das Grundgesetz verändern muss, weil die Religionsfreiheit ist gegeben. Und solange das gegeben ist, und es ist ja gegeben in Deutschland, kann ich meine Religion ohne Probleme in dieser Gesellschaft normal integriert, vollkommen integriert, kann ich auch ein Moslem sein, ein Ahmadi-Moslem sein, ohne Probleme.
Das heißt, Sie legen Scharia so aus, dass es an keiner einzigen Stelle in Konkurrenz oder Spannung oder gar in Widerspruch zur deutschen Rechtsordnung kommt?
Es gibt ja Aspekte, die in der Scharia vorhanden sind, aber die auf der staatlichen, also im Grundgesetz anders geregelt werden. Aber die widersprechen in der Hinsicht nicht die Scharia, weil das einfach nur ein Alternativweg aufgezeigt wird, der aber nicht gegen die islamischen Lehren geht. Also es ist nicht ein Grundsatz. Würde beispielsweise, wie wir das in Frankreich ein bisschen erleben, es könnte sein, dass in ein paar Jahren man sagt, okay, der Kopftuch wird ganz verboten, also keine Frau darf ein Kopftuch tragen. Das wäre dann ein Widerspruch und dann müssten diese Muslime vielleicht auch auswandern, dass man sagt, ich kann in diesem Land nicht meinen Islam ausleben, ich werde gehindert, mein Recht an meine religiöse Freiheit auszuleben und dann würde man vielleicht auswandern. Aber den Staat zu bekämpfen oder wie wir auch beispielsweise in Pakistan haben wir, ist ja, die Ahmadiyya hat ja ihr Beispiel vorgelebt. Wir haben nicht dort, wir sind nicht dort gegen die Regierung vorgegangen, in der Hinsicht, dass wir irgendwie Proteste gemacht haben oder Gewalt angewendet haben, sondern wir haben den alternativen Weg gesucht. Wir haben gesagt, Wo ist denn die religiöse Freiheit?
Die gut islamische Lösung, wie neulich jemand hier in dieser Sendung gesagt hat, der sagte, es gibt ein traditionelles Modell für Muslime, das schon der Prophet angewandt hat. Wenn er verfolgt wird, wandert er aus. Genau. So hat er es damals gemacht.
Genau das haben die Muslime.
Von Mekka nach Medina und die Ahmadis jetzt von Pakistan in alle Welt. Und ich verstehe recht, wenn es einen Punkt gäbe, wo der Kern dessen, was in Ihrer Interpretation von Scharia, also diesem islamischen Weg, in kompletten Widerspruch zum deutschen Recht führen würde, wie etwa bei einem kompletten Kopftuchverbot, dann wäre die Option zu sagen, gut, dann müssen wir diskutieren, ob wir hier bleiben oder ob wir nicht woanders hingehen, wo wir das tragen dürfen.
Es könnten auch andere Aspekte sein. Man könnte sagen, die Moscheen dürften nicht mehr sein und ihr dürft das Gebet nicht verrichten. Wie in Pakistan, wir dürfen das Gebet nicht verrichten, wir dürfen nicht Assalamu Alaikum sagen. Und wenn solche Verbote da sind, dann müsste man auswandern.
Also die Zeile, es gibt ein berühmtes Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zur Frage von Scharia und Grundgesetz, da steht drin, genau diese Teile sind der Scharia, sind in Deutschland durch Grundgesetz geschützt. Eben Moscheen, Beten, solche Fragen.
Und deshalb haben wir...
Deshalb sind Sie hier.
Ja, deshalb haben wir auch keinen Konflikt mit... Wir haben Meinungsverschiedenheiten. Wir sehen vor allem diesen Rechtsruck in Deutschland ein bisschen und dort wird dann dann gibt es populistische Aussagen und dann will man das verbieten oder das sieht man als eine Gefahr an. Und wir treten gerne in Dialog, wie wir heute zum Beispiel zusammen sitzen, über ein Thema reden, darüber aufklären. Das hilft dann dazu, die Menschen auch vielleicht aufzuklären über den Islam, aber auch die Muslime aufzuklären. Also als Imam ist ja meine Rolle dieses Beidseitige. Einmal trete ich jetzt gerade, sitze ich mit Ihnen hier. Und dann gibt es auch natürlich die Internsetzung, dass ich sage, wie kann ich mich als ein Mensch in dieser Gesellschaft verhalten, wo ich einen Mehrwert darstelle für diese Gesellschaft. Und also solche Thematiken. Für die Kinder gibt es dann, oder für Jugendliche gibt es Programme, wo man dann Perspektiven sagt, was mache ich denn in dieser Gesellschaft? Wie kann ich mein Land dienen?
Und der Impuls ist, dient dem Land, dient der Gesellschaft, tut was für eure Mitmenschen, gleich welcher Religion.
Genau. Und ich glaube, daran ist nichts extremistisch.
Nein, das ist das, glaube ich, was sich alle wünschen von allen Menschen, denn die Demokratie lebt eben von den Menschen. Und wenn die Menschen die Demokratie verachten, wie wir es ja bei manchen jetzt sehen, gerade rechts außen, dann hat die Demokratie keine Chance. Insofern, wir brauchen Leute, die sich engagieren. Das wäre jedenfalls meine Position immer. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.